Ja, das war so ein kleiner Einblick in das, was sich in anderen Ländern tat. Da wir ja hier über die Novemberrevolution diskutieren, für mich blieb offen, wie weit denn nun tatsächlich die deutsche Novemberrevolution ihre Auswirkungen auf diese Länder hatte. In einer Diskussion, die vielleicht vor 2 Wochen bei Helen Panke stattgefunden hat, Klaus Kinner ist ja hier, hat er die These vertreten, die Novemberrevolution in Deutschland sei die Leitrevolution in Europa gewesen. Ja, ein Begriff, mit dem ich sowieso nicht so gut leben kann, wenn ich so an Leitkultur und ähnliche Dinge denke. Aber die Frage ist erst einmal offen, wie weit das, was sich da in den Ländern, die Rainer jetzt ja, als Beispiele gebracht hat, waren das nicht eher Auswirkungen des Weltkrieges generell? Oder meinst du, hier hat die Novemberrevolution speziell und das, was sich in Deutschland 1819 tat, irgendeine Auswirkung auf diese europäischen, westeuropäischen, in diesem Falle Länder gehabt? Das wäre meine Frage. Aber das ist jetzt natürlich Missbrauch meiner Stellung hier als, ja, sagen wir mal, Moderatorin vorerst. Der Block, den wir jetzt diskutieren wollen, leider ist also Marcel Bois immer noch nicht erschienen. Es geht mehr oder weniger, sicherlich werden wir das in anderen Zusammenhängen wieder aufgreifen, um die allgemeinen, wir haben ja gesagt, allgemeine, regionale, biografische Aspekte. Also hier geht es auch anknüpfend an das, was Werner Bramke ausgeführt hat, um die allgemeinen Aspekte der Novemberrevolution. Gibt es da Fragen, Äußerungen, Widerspruch zu dem, was bis jetzt vorgetragen wurde? Ich sehe, Ottokar Luban. Ja, kannst du, ja? Wie du willst. Also, ich weiß nicht.
Mit den Verfassungsreformen Ende Oktober in Deutschland erreicht war und dass die Revolutionäre sozusagen da eigentlich für etwas Revolution machten, das schon erreicht war. Und das ist vorhin, habe ich so ein, es ging ein bisschen schnell so über diesen Punkt drüber weg bei dem Kollegen Bramke, aber auch so bejahend, wenn ich das richtig verstanden habe, so erwähnt worden. Wenn man sich die Fakten dieser Zeit ansieht, ist es gerade, es wird immer in den westdeutschen Schilderungen, Geschichtsdarstellungen meist gesagt, die Leute haben es nur nicht gemerkt. Es stimmt nicht. Es war auch nicht so. Die alten Mächte waren noch voll, trotz der Verfassungsänderung, voll in ihrer Macht. Das zeigte sich nicht nur in diesem Versuch, die Hochseeflotte noch einmal entgegen dem Willen der Regierung, ohne Kenntnis der Regierung einzusetzen, sondern auch in vielen anderen Polizei- und Militärmaßnahmen, wo die Regierung und die Sozialdemokraten, die da drin waren, das abnickten oder aber anschließend einen kleinen Protest erhoben und dann die Sache trotzdem laufen ließen. Also das muss man nach meiner Meinung sehen, dass das so war. Und das bedeutet aber auf gut Deutsch, dass die alten Mächte erst recht, wenn keine Revolution gewesen wäre, voll in ihrer alten Macht geblieben wäre mit dem Mäntelchen einer Verfassungsreform.
Ja, dann hat sich hinten Kollege Gref.
Jo, schönen Dank. Ich hätte eine Frage an den letzten Referenten. Ich wurde hellhörig, als das Wort Glasgow fiel, da ich während des Krieges als Emigrantenkind dort groß geworden bin oder gelebt habe. Glasgow galt damals noch als rotes Glasgow und die Independent Labour Party, die unabhängige Arbeitspartei, war dort etwa gleich stark wie die Labour Party selbst. Und zusammen hatten sie die absolute Mehrheit im Stadtparlament. Und das war für die deutsch-kommunistischen Emigranten dort eigentlich ein gutes Arbeitsfeld. Es war nicht nur die Independent Labour Party, sondern auch die Genossenschaftsbewegung. Die britische Genossenschaftsbewegung war recht weit ausgebaut. Die hatten eigene Begegnungsstätten, man könnte beinahe sagen Kulturhäuser, eigene Kulturgruppen. Und das war dann für den Freien Deutschen Kulturbund, der sich dort gebildet hatte, oder auch für die Ortsgruppe der Freien Deutschen Jugend, dort ein gutes Zusammenwirken während des Krieges. Und weil ich gerade sagte, rotes Glasgow, es wurde in Gesprächen auch immer wieder an einen Hungermarsch von Glasgow nach Edinburgh während des Ersten Weltkrieges geredet. Das war so ein großes Erinnerungserlebnis von den älteren Glasgowern oder speziell den Kommunisten und auch von der Independent Labour Party, soweit ich das als Kind noch in Erinnerung habe. Könnte der Referent eventuell das bestätigen oder noch was Ergänzendes dazu sagen? Wie ist die unabhängige Arbeitspartei in Glasgow oder in Großbritannien überhaupt entstanden? Wann ist sie entstanden? Wahrscheinlich doch während des Ersten Weltkrieges. Ne? Dankeschön.
Ja, Gerhard Engel, Professor Gerhard Engel aus Brandenburg.
Da gerade dieses das Thema war, das Kollege Töstorf behandelt hat und Ulla Plehner schon gesagt hat, es wäre gut, wenn also noch mehr reflektiert würde über die Zusammenhänge, die es nun zwischen der Arbeiterbewegung dort und der Novemberrevolution selbst gegeben hätte. Nur zwei Anmerkungen. Erstens die, dass es in Bremen und auch in vielen anderen Städten sehr direkte Ansprachen der dortigen Revolutionäre an die linken Parteien in den westeuropäischen Ländern, in den Ländern der Entente gegeben hat, ihnen doch durch eigene Aktion Unterstützung in ihren eigenen Anliegen zu geben. Das war durchaus charakteristisch, dass in Versammlungen während der Revolution solche Resolutionen angenommen wurden. Das ist eine ganz andere Frage, ob die jeweils Adressaten erreicht haben. Aber es gab eine gewisse Hoffnung auf diese Bewegung. Das hat für den Verlauf und war auch eine Demonstration für Bewusstsein davon, dass es eine Identität der Klasseninteressen der Siegenden wie der besiegten Imperialisten gab. Also in Bremen spielte das eine ziemliche Rolle. Also Befürchtungen, im Rheinland hat sich das nachher noch in ganz anderer Weise niedergeschlagen, dass die Siegermächte also interventionistisch in die Ereignisse in Deutschland eingreifen könnten. Also das wäre so ein praktischer Punkt, von dem ich glaube, dass er noch viel genauer betrachtet werden müsste. Und dann zweitens habe ich eine Frage. Holland spielte jetzt in ihren Länderbeispielen keine Rolle. Mich würde aber interessieren, ob das aus Ihrer Sicht irgendwo im Blick der Forschung ist. In Holland war während des Ersten Weltkrieges eine große Konzentration deutscher Deserteure. Tausende sind dort gewesen. Sie sind unterstützt worden von den holländischen Linksparteien. Es hat deutsche Bildungsvereine mit ausgesprochen politischem Charakter gegeben, mit Bildungsveranstaltungen, ja eigentlich mit Vorbereitung darauf, in die Heimat zurückkehrend an der Revolution mitwirken zu können. Da haben also Anton Pannekoek, Weinkopf und andere eine wichtige Rolle gespielt. Münster war für längere Zeit dort also der deutsche Kopf dieser Bewegung. Und die deutschen Militärbehörden haben eigentlich erst 1917 also die Grenze so zugemacht, dass also dann auch der Verkehr mit Flugschriften aus Holland nach Deutschland also im relativ unmittelbaren Vorfeld der Revolution stärker unterbunden werden konnte, als das für lange Zeit der Fall gewesen war. Mich interessiert ganz einfach, wird darüber arbeitet? Wissen Sie, ob darüber jemand arbeitet? Die preußische Polizei hat also das sehr sorgfältig verfolgt. Es gibt umfangreiche Akten darüber, im Polizeipräsidium Landesarchiv Berlin. Ich bin darauf gestoßen, weil auch der, über den ich morgen reden werde, Johann Knief, als er in die Illegalität ging, den Versuch machte, über diese Grenze zu kommen, dorthin in diesen Schmelztiegel, wo sich also Revolutionäre auf Bevorstehendes in Deutschland vorbereiteten. Das ist jetzt nur so eine Frage. Zu dem Vortrag von Kollegen Bramke eine Anmerkung zunächst. Ich finde, dass die Leipziger Universität durchaus schon früher, als sie das hier geltend gemacht haben, sich sozusagen mit der russischen Revolution kritischer beschäftigt hat, als das vorher lange Zeit der Fall war oder sein konnte. Ich erinnere mich, dass es eine Konferenz über die russische Revolution gab, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, vermutlich 87, ja, zum Revolutionsjubiläum. Und ich habe an dieser Konferenz teilgenommen und es war dort also ein Hauptreferat von Ernst-Gerd Kalbe mit einer überaus kritischen Sicht auf die Frage, wie es denn gekommen ist, dass also aus dieser Revolution das, was man sich vorstellte unter sozialistischer Demokratie, nicht hervorging oder hervorgehen konnte, wie der Charakterwandel der Räte sich vollzogen hat. Und ich erinnere mich auch deswegen daran, weil ich hinterher in einer bestimmten Verantwortung danach gefragt wurde, ob ich an dem Konzept dieser Konferenz mitgewirkt hatte. Nun aber zu einer anderen Frage, die ja nun mittelbar, also die Novemberrevolution betrifft. Das ist die Frage nach dem Vergleich der Revolutionen 1918 und 1989. Also ich muss offen gestehen, dass ich meine Schwierigkeiten habe mit einem Vergleich dieser beiden Ereignisse. Auch die Leipziger Revolutionsforschung ist von einem Revolutionsbegriff ausgegangen, der war gekoppelt an historischen Progress, dieser Begriff. Wenn ich das auch mache für 1989, 90, dann muss ich sagen, was sich da abgespielt hat, war eine Revision der politischen Nachkriegsentwicklung in Ostdeutschland, war der Zusammenbruch eines misslungenen Sozialismusprojekts unter Führung der SED. Aber inwiefern ich das als eine Revolution bezeichnen kann, unter solchem Aspekt, wie ich eingangs genannt, das bleibt mir leider immer noch verborgen. Denn allein zum Beispiel so ein Kriterium, es hat eine Massenbewegung gegeben in beiden Fällen, sagt also, oder Massenbewegungen gibt es oft und sie sind, wenn sie da sind, nicht unbedingt revolutionär. Es kann auch ganz andere Massenbewegungen geben. Ich muss hier keine aufzählen. Also 1918 und 1989 gab es völlig andere gesellschaftliche Voraussetzungen für die in Rede stehenden gesellschaftlichen Prozesse, ganz andere Ziele. Wenn man kann alles vergleichen irgendwie, aber es kommt dann bestenfalls heraus, also die Feststellung struktureller Übereinstimmungen oder Unterschiede über den Wesensgehalt des Ereignisses ist dadurch relativ wenig gesagt. Also Erörterung dieses Problems würde mich sehr interessieren. Wie weit kann man da gehen? Was ist da wirklich greifbar? Und was die schwerste Erschütterung des Kapitalismus angeht, bin ich mir nicht sicher, ob wir bei der These bleiben dürfen, dass es 1918 sozusagen die schwerste war, die es je in der Geschichte des Kapitalismus gab. Ich gehöre mehr zu denen, die voller Skepsis sind, ob wir den ganzen Eisberg nicht doch noch zu sehen kommen, dessen Spitze da aufgetaucht ist. In den ersten Wochen war das der Crash oder wie die Presse sagt immer Schieflage einiger einzelner Banken. Inzwischen ist das also eine Weltfinanzkrise. Inzwischen zieht sie in einzelnen Fällen bereits Staatsbankrotte nach sich. Es ist eingeleitet ein riesiger Umverteilungsprozess von unten nach oben, um mit Steuergeldern also diese Wirtschaft, die sich massiv gegen staatliche Einmischung wehrt, sozusagen überleben lassen zu können. Und noch ist für meine Begriffe nicht ausgestanden, was aus dieser Entwicklung wird. Sie haben angespielt auf die jetzige Situation. Ich würde Sie so skeptisch sehen wollen. Dankeschön.
Ja, weitere Meinungsäußerungen? Keine? Bitte.
gefällt Kollege Köller die Ausführung, die Sie gemacht haben. Man soll von einer Differenzierung sprechen in Europa in der Zeit der Novemberrevolution. Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, in den 50er Jahren, war es üblich, von sozialistischen Zielen in allen Ländern Europas zu sprechen. Zwar haben linke Minderheiten solche Forderungen aufgestellt, weil sie verfrüht an Aufgaben herangingen, die nicht standen. Aber das hat tiefe, tiefe und hinderliche Spuren im Denken der Menschen hinterlassen. Wenn man allerdings die Unterschiede beachtet und dann die Auswirkungen der deutschen bzw. der russischen Revolution verfolgt, dann spürt man doch eine zunehmende Zusammenfassung im Sinne von Aufgaben, die allgemein standen. Wenn man vorher die Situation sich anguckt, in Frankreich, sagten Sie zu Recht, so gab es eine starke Differenzierung zwischen den rechten Führern, den zentristischen Mehrheiten und einer aktiven Minderheit, die linkssozialistisch war und die natürlich auf Seiten der deutschen Revolutionäre standen. In England war es ähnlich auf der Gewerkschaftsbasis, aber mit Sympathien für alle Antikriegsstimmungen in Europa. Denn gegen den Krieg waren sich alle Bewegungen weitgehend einig. Das ist das Merkwürdige, dass die Stuttgarter Konferenz im Krieg zuerst vergessen war. Und Lenin und einige andere haben dagegen revoltiert. Aber im Zuge der Zeit ist der Krieg der Faktor geworden, der alle Bewegungen in Europa zusammenfasste und ihnen Ziele gab, die sie erbittert anstrebten. In Frankreich war es so, dass die linkssozialistische Bewegung schwach war, die zentristische stark wurde. Und die zentristische Bewegung, die 1917 durch Gachin, Brossard und andere geleitet wurde und die nach Moskau ging, um die Russen bei der Stange zu halten, das war ihr Auftrag, die wurde von den russischen Ereignissen so überwältigt, von dem revolutionären Schwung der Massen, dass sie eine ganz andere Position bezogen, als sie wieder nach Frankreich zurückkam. Dann später zu den Anhängern der deutschen Revolution wurden. In Bezug auf die deutsche Revolution allerdings, auf ihren Charakter, muss man doch stärker betonen, dass es eine bürgerlich-demokratische Revolution war mit anti-imperialistischen Tendenzen, die sich aus dem Krieg ergaben. Und gegen den Krieg nahm man ja in erster Linie Stellung und wollte ihn beenden und wollte das Massenmorden auch zu Ende führen. In dieser Situation hat es dann in Frankreich eine heiße Diskussion unter namhaften Historikern gegeben. Es ist bekannt, sie ging der erste Vorredner auf die Bestrebungen Walter Markovs ein, bestimmte Zusammenhänge mit der französischen Revolution zu beachten, dass die großen Forscher der französischen Revolution in der Weltkriegszeit, die ja meist linkssozialistisch waren, den bürgerlich-demokratischen, antiimperialistischen Charakter in Russland erkannten und große Hoffnungen daran knüpften. Als sie dann später dogmatisiert werden sollten durch einige Ausführungen, die von der Dritten Internationale tatsächlich kamen, sind sie zum Teil wieder ins sozialreformistische Fahrwasser gekommen, haben das später aber bereut. Diese Dinge sollte man beachten, um zu verdeutlichen, die Revolution in Deutschland, die an das russische Beispiel anknüpfen wollte, aber unter verfrühten Umständen und dann auch schließlich daran scheiterte, weil sie sich zu viel auf einmal vornahm, statt sich zu konzentrieren auf bürgerlich-demokratisch-antiimperialistische Aufgaben, die gebietet doch, dass man gerade das, was Sie im Auge hatten, stark beachtet. Differenzierung, unterschiedliche Stufen. Ich möchte etwas vermessen sagen, dass wir uns als marxistische Historiker schon vor 15 Jahren mit dieser Frage in unserer Forschungsgemeinschaft damals beschäftigt und die Differenzierung in einzelnen Ländern konkret aufgezeigt haben. Es ist gedruckt, das werden wir Ihnen entgeben, sodass Sie sich eine Vorstellung davon machen.
Danke, das war Dr. Köller, Frankreich-Spezialist, Historiker. Die nächsten Redner bitte ich, also Diskussionsredner, sich kurz vorzustellen, also Name und ein Satz dazu. Günter Benser, Professor Günter Benser.
Also ich möchte auch nochmal auf diesen Revolutionsvergleich zurückkommen. Ich habe auch mein Problem damit. Natürlich sind in beiden Fällen Massen in Bewegung gewesen und haben eine erschütterte Autorität zu Fall gebracht. Und es hat auch was zu tun mit den materiellen Lebensbedingungen der Menschen und vieles andere. Aber dann hört es, glaube ich, schon bald auf. Ja, wenn ich mir vor Augen halte, Erster Weltkrieg mit seiner unvergleichlich anderen Situation als 1989. Wenn ich mir vor Augen halte, Deutschland 1918-19 trotz Kriegsniederlage ein einheitlicher Staat, noch souverän, weitgehend ohne Einmischung ausländischer Mächte. Wenn ich mir die Subjekte der Revolution vor Augen halte, 1819 wirklich die Unterdrückten, die Benachteiligten, und wenn ich mir ansehe, wer die Wortführer 1989 gewesen sind, ja, eigentlich zum großen Teil im Regime eigentlich groß geworden und oft auch erst dort ihren Bildungsstand erlangende Menschen, die aber auf der anderen Seite gerade aufgrund dieser Entwicklung aufbegehren, ja, gegen Bevormundung und Gängelei und so weiter. Also ich sehe da neben ein paar Gemeinsamkeiten, aber eine Fülle von Unterschieden, die mich eigentlich zurückhalten würden, diesen Vergleich auf diese Art anzustellen.
Weitere Wortmeldungen? Ich möchte mich auch kurz melden, und zwar möchte ich auch anknüpfen an Werner Bramke, aber mir geht es nicht um diesen Vergleich. Mir geht es immer noch um die Novemberrevolution. Vorhin ist das Wort gefallen, sie sei eine bürgerlich-demokratische gewesen. Ich bin mit dieser kurzen Einschätzung, kann ich so nicht leben. Mir geht es um dieses Verhältnis vom Demokratischen und Sozialistischen, gerade in der Novemberrevolution. Ich möchte da an Engels und Marx anknüpfen. Engels sprach ja einmal im Zusammenhang mit der Französischen Revolution von der Menschheit angeborenem Drang zur Freiheit und von der Explosivkraft demokratischer Ideen. Und wenn ich da noch mehr zitieren wollte, Träger dieses demokratischen Strebens, der von Menschen ausgeht, man könnte das ausführen, wieso das ist, dazu ist hier nicht die Zeit, Träger waren überwiegend, wenn wir die Geschichte schon seit der Sklavenhaltergesellschaft mal Revue passieren lassen, eben arbeitende Menschen, im Kapitalismus Lohnarbeitende. Und sie griffen auf, wenn ich jetzt also bei Lohnarbeitenden bleibe, die Prinzipien Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit von der Französischen Revolution, aber sie haben sie immer weiter getrieben, eben zur sozialen Freiheit, Forderung nach sozialer Freiheit, nach sozialer Gleichheit, nach sozialer Demokratie. 1848 fand das seinen Niederschlag im Ruf der Pariser Arbeiter nach der Sozialen Republik. 1871 war es die Pariser Kommune, die bestimmte Form einer solchen Republik, wie Marx schrieb. 1905 und 1917, ich meine da das ganze Jahr 17, in Russland waren es die Sowjets. Und 1918-19 nach deren Vorbild in Deutschland die Räte. Also ich sehe hier diesen Zusammenhang, ja, Explosivkraft, Drang, angeborener Drang nach Freiheit, Explosivkraft demokratischer Ideen, die dann aber immer zur sozialen Freiheit, also ausgeweitet wurden. Also das ist der erste Punkt, wo ich meine, dass das etwas Allgemeines ist, nicht nur für die Novemberrevolution, aber eben auch für sie charakteristisch. Zweiter Punkt, den hat Werner Bramke in seinem Vergleich angeführt. Also die Spontanität, also Ausdruck des urwüchsigen Demokratiestrebens immer von unten aus der Gesellschaft heraus, ist tatsächlich die Spontanität und das spontane Schöpfertum, wenn man also denkt an die konkreten Formen, die sich jeweils herausgebildet haben, nicht von irgendeiner Partei oder so einer Kraft hineingetragen, sondern von unten, also Kommune, also Sowjets, also Räte, stets als Formen der unmittelbaren, also das, was wir Basisdemokratie nennen, und eben gerade deshalb auch immer radikaldemokratisch. Das sehe ich in diesem Sozialen, das radikaldemokratische. Ja, und ein Merkmal dieser immer spontan aus der Gesellschaft erwachsenen Formen war auch dieses Bestreben, die legislative und exekutive Gewalt in eine Hand zu legen. Das war für die Sowjets, das war für die Kommune schon, für die Sowjets und auch für die Räte eben auch charakteristisch. Und ein dritter Punkt, auf den ich, wenn ich jetzt speziell auch an die Novemberrevolution denke, aber nicht nur an sie, immer mit dem Blick zu heute und zu morgen, das sind also Faktoren, die dieses spontane Demokratiestreben jeweils hemmen. Im Kapitalismus, so sehe ich das, gehört dazu schon mal der Widerspruch der Klassenlage des Proletariats. Ich führe das, oder man könnte es fast auf den Doppelcharakter der Lohnarbeit im Kapitalismus führen, also einerseits Protest, Rebellion, aber andererseits auch Anpassung dazu, also haben Marx und vor allem auch Engels, als er die chartistische Bewegung analysierte, sehr also, ja, beeindruckende Ausführungen gemacht. Und ja, das gibt eben im Kapitalismus, es ist jetzt nicht die Zeit, das hier auszuführen, ja, Faktoren auch, dieses ständige Auf und Ab, die ständigen wirtschaftlichen Aufschwünge, die dann auch Bedürfnisse, materielle Bedürfnisse befriedigen, zunehmend dann auch Bedürfnisse geistiger Existenz, was dann natürlich in gewissem Sinne an das System bindet. Und in diesem Sinne wirkt auch der Doppelcharakter der bürgerlichen parlamentarischen Demokratie, die ja einerseits Möglichkeiten schafft für Realisierung bestimmter demokratischer Forderungen, andererseits auch durch die Formen, Parlamente und so weiter und was damit verbunden ist, auch wiederum bindet. Ja, also dieses urwüchsige Demokratiestreben, seine Spontanität und die hemmenden Faktoren, das sehe ich als so eine Dreieinigkeit, die sich dann in der Novemberrevolution speziell niedergeschlagen hat. Ich würde dann in meinem Beitrag, der da noch also angemeldet ist, versuchen, in einem bestimmten Punkt das deutlich zu machen. Ja, also an Werner Bramke einfach diese Überlegung, wie weit er da mitgeht oder eventuell widersprechen würde. Weitere Meldungen? Bitte? Sagen Sie bitte, wer Sie sind. Naja, Herr Rosenfeld, ja.
Keine Revolution machen.
Marshallplan.
Das heißt, die alliierten
gewesen ist, sozusagen aus der Sicht der herrschenden Kreise, müsste man, glaube ich, auch noch sehr stärker einbeziehen, wenn man also die Wirkung der Novemberrevolution, im Übrigen Österreich müsste man ja auch berücksichtigen, hier untersucht. Vielen Dank.
Ja, weitere Meinungsäußerungen? Sonst würde ich den beiden Rednern nochmal, wir fangen mal mit Rainer Posthoff an und geben dann zum Schluss nochmal Werner Brabke das Wort. Ja,
ja gut, da sind verschiedene Punkte jetzt angeschnitten worden. Ich hoffe, ich habe jetzt noch alle im Blick. Zuerst ganz kurz, also Niederlande. Ja, das ist eine interessante Sache, die ist aber tatsächlich bisher doch noch wenig erforscht. Also gut, es gibt so einzelne Elemente davon. Es gibt allerdings, das ist vor ungefähr 5, 7 Jahren oder so erschienen, so eine Monographie, die sich damit beschäftigt. Also gerade diese Desertionsfrage war natürlich ein großes Problem für die deutsche Armee. Aber auch andererseits, Deutschland sozusagen, der Militärbereich, erstreckte sich ja bis nach Belgien, da war ja auch die Grenze Belgien-Niederlande und so weiter. Also das, ja, ich glaube aber, da ist noch wahrscheinlich viel mehr zu machen und oder es ist vielleicht gar nicht, ja, vielleicht sind auch viele Sachen noch heute gar nicht mehr rekonstruierbar, so en Detail. Aber es gibt eine Arbeit, wie gesagt, vor 5, 7 Jahren, ich glaube, es ist im Akademieverlag erschienen, eine Dissertation oder Habilitation, also unbekannt ist das Problem natürlich nicht, aber ich glaube, wie gesagt, noch nicht richtig aufgearbeitet. Dann war ein anderer Punkt, der auch mal angeschnitten wurde, Krise 1918. Man muss natürlich sehen, was war das für eine Krise, also jetzt sozusagen kontinental betrachtet, eine rein ökonomische Krise. Das habe ich ja versucht anzudeuten mit dem Begriff Inflationskonjunktur. War es im Westen eigentlich nicht. Es gab natürlich Erschütterungen, klar mit der Umstellung auf Friedensproduktion. Es ist aber relativ noch aufgehalten worden. 1921 war dann allerdings eine Krise da und hat dann auch zu entsprechenden Erschütterungen, vor allem in Großbritannien, geführt. Da kann man durchaus nochmal heute auch gut zurückgreifen, obwohl es natürlich viele empirische Arbeiten inzwischen gibt, auf die Diskussion des Dritten Weltkongresses der Komintern. Ich glaube, Trotzki und Wager waren das, die da das sehr genau versucht haben, also wie die Revolution auch in Anführungsstrichen aufgekauft wurde, also versucht wurde zu besänftigen im Westen mithilfe einer solchen, heute würde man ja sagen, mit einem Konjunkturprogramm ich weiß nicht, ob dann der Steinbrück das allerdings dann auch so machen wird jetzt in der nächsten Zeit. Also insofern kann man das fürs Ökonomische nicht sagen. Politisch war es natürlich eine Krise, das ist klar. Aber auf der anderen Seite in 1929, das war natürlich eine ökonomische Krise, die viel schärfer war, viel weiter ging und die wirklich ja auch zum Auseinanderfallen des Weltmarkts geführt hat, was 1919 ja so nicht gegeben war, sondern im Gegenteil versucht wurde, das noch dann zu rekonstruieren und dann allerdings gut durch dieses sozusagen Erbe von Versailles mit den Reparationsleistungen und so weiter natürlich strukturell Problem hatte, was so nicht lösbar war und dann eben ja mithin führte dann erst 10 Jahre später zu der Weltwirtschaftskrise und dem ganzen Auseinanderfallen. Dann wäre natürlich die Frage, was hat diese Weltwirtschaftskrise für politische Krisen ausgelöst, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Die Sicht der herrschenden Kreise, das ist natürlich interessant und sollte man vielleicht noch mal stärker zurückgehen auf das auch den anderen Punkt, der kritisch aufgeworfen wurde. Das ist natürlich richtig. Das eigentliche radikalisierende Moment war natürlich die russische Revolution. Insofern, wenn man dann schon sagen muss, war das die russische Revolution, die Leitrevolution, also für Kontinentaleuropa. Denn das hat diese, was ich auch schon sagte, diese ja interessante Entwicklung. Wir haben gesehen, dass in Deutschland die Sozialdemokratie immer mehr im Verlauf des Krieges hineinwuchs in den Staat, sozusagen keinen Bruch machte. Also jetzt in die Mehrheitssozialdemokratie, also den organisatorischen Bruch gab es natürlich mit der USPD, aber die MSPD, Ebert, Scheidemann wurden immer stärker sozusagen integriert, haben auch nicht mal Brest-Litowsk irgendwie zum, also das war dann nur ein bisschen Unbehagen, was da geäußert wurde, während es bei der westeuropäischen Sozialdemokratie eben nicht der Fall war. Da sind die rein rechten, die richtig klassisch rechten Flügel ja eher in die Minderheit geraten und stattdessen also die mehr pazifistischen dann in den Vordergrund gerückt. Das ist wichtig, was man sehen muss. Also wie gesagt, 1917 und jetzt natürlich, klar, die herrschenden Kreise haben, das kann man ja auch sehen, da gibt es auch Unmengen an, was dann an Tagebüchern und so weiter veröffentlicht wurde, ein Protokoll von der Pariser Friedenskonferenz, haben natürlich das schon gesehen, aber immer mehr, mehr in dieser Situation, also Frühjahr 1919 war das ja erst, wo die Verhandlungen, also beziehungsweise ab Februar, gut, das ist ja noch nicht Frühjahr, wo das dann begann, oder Januar dann die Vorgespräche. Aber da war, es war zwar sicherlich klar, diese Situation, klar mit der Versorgungslage, aber man hatte das Gefühl, also in Deutschland gibt es zwar Erschütterungen, aber das ist doch noch relativ unter Kontrolle. Also das ist doch schon einigermaßen richtig auch gesehen worden, dass was die SPD machen wollte und was sie konnte irgendwie. Es hat natürlich immer wieder Konflikte gegeben, weil auf einmal man die Reichswehr sollte, also die kaiserliche Wehrmacht sollte entwaffnet werden. Aber man hat hingenommen, dass sie ja trotzdem weiter bewaffnet waren, vor allem der freie Kurs, was ja eigentlich gar nicht hätte sein können. Das war schon klar. Aber das war auch alles abgeleitet, wie gesagt, die Situation in Deutschland gegenüber der Hauptherausforderung, also Russland, Bürgerkrieg, die Etablierung einer weißen Regierung und so weiter, Intervention. Natürlich hat Deutschland die Entwicklung in Deutschland gewirkt. Spartakus und so weiter wurde ein Symbol, das kann man natürlich verfolgen in der Presse, also vor allem für die radikale Linke, die sich dann also aber eben erst ein, zwei Jahre später in die kommunistischen Parteien organisiert hat, Spartakus, Liebknecht, Luxemburg und so weiter. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sonst noch irgendwie übersehen habe. Vielleicht nur noch eine Sache zu dem Vortrag von Kollegen Bramke, dass ja, es ist richtig, die SPD wurde immer stärker sozusagen beherrschend, im Unterschied eben zu anderen revolutionären Entwicklungen. Aber es gab natürlich auch einen gewissen Bruch. Ich meine, das hat nur gereicht bis zum Frühjahr 1919. Ab dann ist natürlich der Einfluss der SPD ja gesunken, denn sonst wäre der Aufschwung der USPD nicht zu erklären gewesen vor dem Hintergrund der Entwicklung wie Sozialisierungsfrage, Ruhr und so weiter und viele andere Sachen, auch die Niederschlagung der Räterepubliken, wie das geschehen ist. Allerdings, es gab nicht mehr sozusagen diese Organe, in Frankreich die Pariser Kommune, die Sektionsversammlung und so weiter, in Russland die Räte, in denen sich das dann hätte niederschlagen können. Also das waren ja dann nur noch, muss man schon sagen, ja Schrumpfräte, in denen dann die SPD Einfluss verlor. Es gab sogar auch einzelne Individuen, zum Beispiel einen, ich weiß nicht, ob der noch mal erwähnt wird, ein Berliner DMV, also Metallarbeiterführer, eigentlich eher ein rechter Sozialdemokrat, er ist Gegner der Obleute, Oskar Rusch, der 1920 eine wichtige Rolle gespielt hat, der dann sozusagen die Seiten wechselte hin zur USPD-KPD. Ja, solche Entwicklungen gab es dann auch, aber eben, wie gesagt, es gab nicht mehr diese Machtorgane, in denen sich das hätte ausdrücken können. Ja, das wäre es, glaube ich, erstmal, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas übersehen habe. Gut.
Danke.
Bevor ich an diesen Vortrag gegangen bin, völlig klar gewesen, dass mein Vergleich auf wenig Sympathie stoßen wird. Weil ich auch weiß, dass die hier sitzen, mit dem DDR-Sozialismus verbunden waren, nicht aus Opportunismus, ich kenne ja eine ganze Reihe von Ihnen hier, sondern aus der Überzeugung, mitzuarbeiten an einer sozialistischen Gesellschaft, die sich ständig verbessert und auch aus der Fesselung, in der ja der DDR-Sozialismus von Anfang an gewesen ist. Kollege Drabkin, ich bitte um Entschuldigung, es war ja von vornherein eine Fessel durch die Besatzungsmacht immer gegeben und die ist auch später nicht so reduziert wurden, dass sie nicht mehr da gewesen wäre. Ohne dass damit Befreiermission und so weiter in Frage gestellt wird. Und ich erinnere mich auch der frühen Reaktion. Kurt Finker schrieb mir, das muss so Ende 1919, 1989 gewesen sein, von seiner Empörung über die Leipziger Brüllaffenrevolution. Und Helga Schulz, den meisten ja hier auch persönlich bekannt, nicht nur dem Namen nach, in einer Diskussion in Berlin, sie war gerade erst an die Viadrina berufen worden und hätte eigentlich Grund gehabt, sich anzupassen, hat sie aber nicht gemacht, sagte ganz empört, Revolution, das war Konterrevolution. Und ich glaube schon aus den Reaktionen der meisten entnommen zu haben, Günter Benzer hat es vorsichtig angedeutet, es hatte schon Züge, mindestens Züge einer Konterrevolution. Ich habe es trotzdem in meinen Vortrag hineingebracht. Betroffenheit, die wir haben, sollte uns nicht dazu verführen, manches zu interpretieren, wie es eben die Betroffenheit, womit die Betroffenheit überspielt und überspült wird. Ich meine vielmehr, sicher war die alte Macht bereits schwach, aber dass die alte Macht 1989 so schwach war, hätte noch nicht dazu geführt, dass sie einfach in sich zusammenfällt. So war es ja nun wahrhaftig nicht. Und es waren tatsächlich erst die Demonstrationen der 70.000 in Leipzig. Und wer das erlebt hat, die Wucht, die von diesen 70.000 ausgegangen ist, der weiß, das war also wirklich ein Aufbegehren. Und als Zweites möchte ich noch hinzufügen, wer hat sich zur Verteidigung der DDR-Staatsmacht bereit gefunden. Insofern also war es tatsächlich ein Umsturz getragen von einer Massenbewegung. Dass diese Massenbewegung durch viele Täuschungen auch gekennzeichnet war, in der Erwartung, vielleicht könne man einen demokratischen Sozialismus machen. Und wir werden mehr Demokratie bekommen und es ging um mehr Demokratie. Vergessen wir doch nicht die Gespräche, die wir damals ständig geführt haben. Wir waren doch auch unzufrieden über unseren Mangel an Partizipation an der politischen Macht. Und daher glaube ich schon, oder bin ich überzeugt, dass sich hierin äußerte in dieser Massenbewegung der Wille, das zu verändern, mit der Illusion, das Soziale, was man ja akzeptierte und auch schätzen gelernt hatte, mit einkassieren oder behalten zu dürfen. Dass sich das dann als Enttäuschung hinstellte. Nur ist die Frage, wann ist denn mal nicht eine Revolution dadurch gekennzeichnet, dass die Akteure später enttäuscht werden? Also, ob wir nun sagen Revolution oder ein Umsturz mit revolutionären Mitteln, darüber kann man streiten. Aber das, wie gesagt, bei der Novemberrevolution auch. Was Kollege Köller gesagt hat, antiimperialistisch gegen den Krieg gerichtet. Ja, aber es war doch mehr. Sonst hätten, und da bin ich, deshalb kann ich nur sagen, ich bin mit deinen Darstellungen zum Zusammenhang von demokratischen und sozialistischen Zielen und der Verwobenheit der Elemente in dieser Revolution vollkommen einverstanden. Aber diese Revolution brachte doch mit den Räten, und zwar mit originären Räten, den Ausdruck, nicht nur den Krieg zu verändern, sondern eine neue Macht zu etablieren. Und deshalb denke ich schon, es waren mehr, weit mehr, als der Wille, endlich Frieden zu haben und wieder etwas mehr zu essen zu kriegen und überhaupt etwas mehr kaufen zu können. Es war auch der Wille nach Veränderung einer Macht und der Herrschaft insgesamt. Und das ist eben auch wie Spontaneität und Originalität im Finden neuer Staatsformen zusammengehört. Es ist merkwürdig, in den Diskussionen um Revolutionen wird Hannah Arendts Buch über die Revolution, oder wird es bisher fast kaum gebraucht. Das ist aber sehr wichtig, weil sie verweist völlig zu Recht darauf, dass die neuen Instrumente fast immer spontan entstanden. Dass Revolutionen, die Namen verdienen, spontan ausbrechen und dann aber auch die Spontaneität auch eine bestimmte Schöpferkraft haben muss, das erste Mal in der Pariser Kommune. Und wer hat denn mit den Räten gerechnet? Marx auch nicht. Marx hatte nur die Genialität, sofort zu sagen, bitte, die Pariser Kommune, das ist, ein bisschen salopp formuliert damals von ihm, die Diktatur des Proletariats. Er meinte, das ist die neue Staatsmacht. Nicht? Und in Deutschland war es ja auch so. Hier wurden natürlich die Räte der russischen Revolution nachempfunden. Das war also sicher der große Einfluss der russischen Revolution, auf Leitl-Revolution. Dazu sage ich noch zum Schluss einen Satz. Aber es waren eben nicht die Räte nach russischem Vorbild, sondern es waren wirklich wieder den deutschen Verhältnissen angemessene Räte. Dass die Partei, die den stärksten Apparat in der Hand hatte, dann den Apparat nutzte, um die Räte beherrschen zu können, das ist die andere Sache. Und hier dann gleich die Bemerkung zu Kollegen Tostorf. Sicher, die MSPD verlor nach den Januarkämpfen an Macht, aber sie saß in den Institutionen. Sie hatte die staatlichen Institutionen in der Hand. Und in erster Linie hatte sie eben das feste Bündnis mit dem Militär geschlossen. Und das ist für mich die Kernfrage des letztlich unbefriedigenden Ausgangs der Revolution. Die vollkommen verfehlte Bündnispolitik mit einem Partner, von dem auch die SPD hätte wissen müssen, mit diesem Partner ist keine Partnerschaft zu schließen. Mit der kann man nur von Macht zu Macht sprechen. Und die Macht wäre zumindest bis zum Dezember, vielleicht sogar bis zum Januar da gewesen, bis Anfang Januar da gewesen. Noch etwas zu dem Problem, also Oktoberreform. Hier habe ich mich verkürzt ausgedrückt, was Kollege Luban gesagt hat. Selbstverständlich bin ich der Auffassung, die Oktoberreform war nur im Grunde eine Tarnung, eine leichte Modifikation der Herrschaft. Es hat ja dann sich sehr schnell gezeigt, dass die oberste Heeresleitung sich überhaupt nicht drum scherte, was das Parlament, obwohl nun zum eigentlichen Herrn der Herrschaft geworden war, denn die Regierung war ja dem Parlament inzwischen verpflichtet, rechenschaftspflichtig, dass sich die oberste Heeresleitung überhaupt nicht drum scherte und die alte Staatsbürokratie auch nicht. Und das zeigte, die Revolution war unumgänglich, sonst wäre das nicht umzustürzen gewesen. Das will ich. Ach so, noch eine Bemerkung zu der Konferenz. Kollege Engel hat es, glaube ich, gesagt, in Leipzig 1987. Also ganz große Konferenz über den Jahrestag der Oktoberrevolution. Jetzt kamen aber die sowjetischen Wissenschaftler, und das war wirklich grotesk, sich das anzuhören. Samt und sonders, 5 oder 6 haben gesprochen, erst einmal deutlich ihre Überlegenheit demonstrierend, wir sind weiter als ihr, wir haben jetzt die Demokratie. Und anschließend kamen die gleichen alten Rituale wieder. Ich habe diesen Unterschied bei dem Referat Ernst-Gerd Kalbes nicht gemerkt. Klar, du warst ja damals in ministerieller Funktion da, du wirst da schon manches Interessante auch gehört haben, aber der Gesamteindruck unter den Kollegen in Leipzig war, also er ist bei den alten Positionen geblieben und deshalb ist auch die Publikation dann nachher im Verlag gescheitert, weil man sagte, hier ist zu wenig Nachdenken über Neues drin. Aber letzte Bemerkung noch einmal zu dem Vergleich. Vergleiche hinken immer. Ich könnte noch viele andere Unterschiede zwischen den beiden Umstürzen, wie man es nennen will, nennen. Aber trotzdem sind wir, die wir damals in dieses System nicht nur integriert waren, sondern es auf unterschiedliche Weise mitgetragen haben, schlecht beraten aus Betroffenheit über das, was aus der DDR geworden ist, die Augen zu verschließen vor Dingen, über die wir damals viel kritischer gesprochen haben, als wir heute sprechen. Und was uns, wenn wir mit unseren Erfahrungen etwas ausrichten wollen und etwas zum Nachdenken beitragen wollen, als Historiker will immer noch wirken, nicht gut tun würde, wenn wir nicht mit uns selbst radikal kritisch umgehen würden. Der Sieger, ob er nun einen großen Anteil am Sieg hatte oder nicht, wird immer unkritisch sich gegenüber sein. Der Verlierer sollte besonders kritisch sein.
bitte. Also, wir sind hier zwar kein Parlament, aber...
möchte, dass ich nicht aus Betroffenheit zu dieser Fragestellung genommen habe. Das hat miteinander gar nichts zu tun. Betroffenheit hätte ich vielleicht zum Ausdruck bringen können, wenn ich eine falsche Einschätzung von den Ursachen vorgetragen hätte, aus denen die DDR zugrunde gegangen ist. Das war aber hier nicht mein Thema. Und dazu habe ich eine sehr, sehr, sehr radikale Meinung. Auch aus Erfahrungen heraus, die ich gesammelt habe. Und auch eine längere Frist, also der Lernfähigkeit hinter mir. Und ich möchte auch sagen, dass ich mich nicht verstand als Sprecher anderer, die möglicherweise anwesend sind und dieses Problem aus Betroffenheit so sehen, dass man hier Schwierigkeiten hat mit den Vergleichen. Das liegt mir einfach am Herzen, das zu sagen. Das sind zwei verschiedene Dinge, denn mit dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, kann ich ja und bin ich ja völlig einverstanden. Mein Problem ist nur, ob man für diese beiden Prozesse, 1918 und 1989, ein und denselben klassifizierenden wissenschaftlichen Begriff verwenden kann. Das ist einzig mein Problem. Die Beurteilung der Sachlagen, da stimmen wir völlig überein,